Ich hatte ja etwas wenig Zeit, mich auf die Predigt vorzubereiten und bin heute früh quasi beim Frühstückstisch, wusste ich dann, dass der Yannick wirklich nicht kommt und habe zu Gott gesagt, irgendwie, es gab jetzt zwei Varianten, entweder wir zeigen eine Predigt von irgendjemanden oder du sagst mir jetzt, was dir wichtig ist und ich möchte darüber erzählen, was dir quasi auf dem Herzen brennt. Und ich habe dann meine Bibel-App geöffnet, die kennt ihr vielleicht alle, gibt es nur eine, die richtig gut ist und dort gibt es so einen Tagesvers und als ich den Tagesvers so gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, der ist eigentlich gut. Und ich habe noch zwei Verse dazu genommen und die möchte ich euch kurz lesen und der Achim blendet vorne an. 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 3. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagungen hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle mein Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nütze mir es nichts. Einige von euch wissen das vielleicht nicht, aber ein paar Jungs von uns, die gesagt haben, Lobpreiser Trainingstage ist vielleicht nicht ganz mein Thema, haben sich einladen lassen und sind heute nach Geier gegangen und haben dort ein Seminar über den Heiligen Geist besucht. Hebt mal die Hand, wer das war, damit ich das auch mal weiß. Na, seht an. Die sind quasi voll geisterfüllt wieder zurückgekommen, hoffentlich. Und ich vermute, dass ihr über eine Stelle auch gesprochen habt, die davor steht. Davor im 1. Korinther 12 quasi wird beschrieben, wird aufgezählt, was es so für Geistesgaben gibt und was der Heilige Geist quasi so ausgießt über uns, so sagt man so im christlichen Jargon. Also was so für Dinge von Gott, für Geschenke an uns gegeben werden, damit wir ja kraftvoller und ja einfach unterstützt durchs Leben kommen. Das sind ja eigentlich diese Gaben. Das sind Gaben, die uns helfen sollen, unterstützen sollen, sein Reich hier auf Erden zu leben. Und wenn ich ehrlich bin, früher hatte ich immer Probleme mit solchen Bibelstellen und mit Leuten, die darüber geredet haben, weil so Geistesgaben hat ja was an sich. Das ist ja nichts, was ich irgendwie körperlich beherrsche, so 100%. Also es ist ja was, das kriege ich quasi von Gott geschenkt. Und das ist was, das erlerne ich nicht, sondern das akzeptiere ich, dass es in mein Leben kommt. Und wenn dann immer so Leute in die Gemeinde gekommen sind, die haben dann irgendwie so prophetische Worte gehabt, die haben in Sprachen gebetet, die haben, keine Ahnung, verschiedene dieser Geistesgaben. Ihr könnt die alle selber mal nachlesen, 1. Korinther 12, ihr könnt die alle lesen. Und mir hat eigentlich diese Dinge immer ein bisschen Angst gemacht, weil ich gesagt habe, Mensch, ich will eigentlich diese Kontrolle nicht so 100% abgeben, sondern ich will da so ein bisschen mein Christsein so leben in den Schranken, wie ich es gerade lebe. Mittlerweile ist es so, dass ich mich darüber freue, wenn solche Menschen in die Gemeinde kommen oder wenn es in unserer Gemeinde passiert oder wenn es in meinem Leben passiert, weil ich merke, dann ist Gott anwesend, dann ist der Heilige Geist anwesend. Das ist so ein Gradmesser für mich irgendwie dafür, Mensch, hier macht Gott gerade was und hier will sich Gott gerade, ja, hat sich Gott gerade irgendwas überlegt, irgendwas zu tun. Wenn der Yannick heute da wäre, wüsste man nicht, ob er eine Predigt halten würde oder ob es einfach Lobpreis gäbe und ob der Heilige Geist vielleicht alles über den Haufen wirft. Ihr habt das letzte Mal erlebt, dass es keine Predigt gab, obwohl er sich vorbereitet hatte und dass Gott einfach was anderes gemacht hat. Ist nicht immer einfach, solch ein Kontrollverlust, aber eigentlich ist es fantastisch, weil wir spüren, Gott ist hier und Gott will was mit uns tun. Ist manchmal besser als manch ausgearbeitetes Wort, was man predigen kann. Wie wäre das also, wenn wir tatsächlich, wie die Bibel sagt, die Dinge tun, die Jesus getan hat und vielleicht noch größere Dinge tun? Ihr kennt vielleicht alle Jesus, ihr habt von ihm der Bibel gelesen, ihr habt gelesen, wie er durch die Welt gezogen ist und ich sage jetzt mal, es wird nicht von Tausenden jetzt gesprochen und dann werden irgendwie, kann ich die Namen lesen, aber viele, viele Menschen geheilt hat, wie er Menschen Sünden vergeben hat, wie er Dämonen begegnet ist, wie er aus Dunkelheit Licht gemacht hat, wie er zu Stürmen beispielsweise gesagt hat, stillt euch, wie es der Paul vielleicht jetzt auch gemacht hat. Dort ist uns Jesus zum Vorbild geworden und Jesus sagt, wir werden durch diesen Heiligen Geist noch größere Dinge tun, als er gemacht hat. Wie wäre das also, wenn wir in diesem kraftvollen Leben leben? Wenn wir noch größere Dinge tun? Wenn wir Menschen wirklich aus Gefangenschaft führen? Wenn wir Menschen zeigen, wie hell Gott sein kann? Wenn wir Prophetien am Anfang unseres Tages erhalten über das, was uns begegnet, über Menschen, die uns begegnen. Wenn wir unseren Gottesdienst besuchen und so Lampen über Menschen aufgehen, wo wir sagen, dort muss ich jetzt hingehen, dort muss ich beten, dort braucht Gottes Wort. Was ist, wenn wir uns nicht nur kranken Geschichten von Menschen anhören, sondern wenn wir die Hände auflegen und Jesus und Gott diese Menschen gesund macht durch uns? Das wäre doch ein krasses Leben, das wäre doch ein krasses Zeugnis für Gottes Kraft und für die Kraft des Heiligen Geistes. Ich fände es cool, wenn das passiert. Ich fände es cool, wenn da mehr und mehr unsere Gemeinde noch hineinwächst und Menschen wirklich gesund gemacht werden. Nicht, damit wir uns irgendwie cooler fühlen und damit wir irgendwie denken, Mensch, jetzt sind wir eine Gemeinde, wo es besser läuft als bei anderen, sondern um Menschen zu dienen, um Menschen zu helfen, ihre Ängste, ihre Nöte, ihre Krankheiten zu besiegen. Unser Vers holt uns ein ganzes Stück an der Stelle wieder runter. Da steht direkt hinter dieser Aufzählung dieser Geistesgaben. Dort wird davon gesprochen, dass wir drei verschiedene Sprachen lernen sollen zu sprechen. Da gibt es erst die Sprache der Menschen. Ich glaube, das ist eine Sprache, die fällt uns manchmal schon schwer. Ich weiß nicht, Streitigkeiten unter Menschen entsteht eigentlich oft daraus, dass wir uns nicht verstehen, dass wir eigentlich der eine was sagt und der andere was hört und es nicht zusammenpasst. Vielleicht ist es auch manchmal so, dass du so fühlst, keiner hört mir zu. Ich habe es doch schon 100 Mal gesagt, aber keiner reagiert. Oder du bist auf Arbeit und gibst Aufgaben weiter und irgendwie ist scheinbar der Sinn der Aufgabe nicht angekommen, weil es wurde nicht gemacht. Oder es wurde anders gemacht, es wurde falsch verstanden. Wir merken schon an diesem ersten Punkt, da hier so lapidar am Anfang unseres Satzes steht, wenn ich die Sprache der Menschen sprechen würde, dort fangen schon an, dass wir Tag für Tag scheitern und dass daraus viel, viel kaputt geht. Und dann geht der Satz aber weiter und die Sprache quasi der Engel redete. Was ist die Sprache der Engel? Vielleicht überschreiben wir es einfach ein Stück mit dem Sprachengebet. Wer von euch hat schon mal mit Sprachengebet Berührung gehabt? Ja, sehr gut. Wer von euch spricht in Sprachen? Betet in Sprachen? Cool. Ein Stück weit tut uns der Vers dazu ermutigen, uns genau danach auszustrecken. Nicht nur das Menschliche zu sprechen, nicht nur irgendwie tolle Worte für tolle Dinge zu finden, tolle Predigten zu predigen, tolle Tipps für Menschen zu geben, wie sie vielleicht ihr Leben besser in den Griff bekommen, sondern diese Bibelstelle ermahnt uns auch ein Stück weit, die Sprache der Engel zu sprechen, Gottes Sprache zu sprechen. Manchmal ist diese Sprache für mich so, ich habe da mal eine schöne Predigt drüber gehört, so eine Geheimsprache Gottes. Das ist was, wo der Teufel nicht rein kann. Da ist, wo Gott was sagt und wir es auf der Erde aussprechen, wo nichts Menschliches dazwischen ist, was es irgendwie kaputt machen könnte. Wenn wir nun diese zwei Sprachen sprechen, dann ist es an uns dran, und auch wenn ich die zweite Sprache vielleicht noch nicht spreche, dann ermutige ich dich danach auszustrecken, vielleicht zu jemandem mal hinzugehen und zu sagen, Mensch, erklär mir das doch mal, lass uns mal darüber beten, warum ist das irgendwie bei mir noch nicht da, ich will das auch gern lernen. Wenn wir über die Geistesgaben sprechen, dann steht immer an der letzten Stelle, streckt euch danach aus. Das hat damit zu tun, sich danach auszustrecken, dass ich sage, Mensch, ich will es nicht nur sehen bei anderen Menschen, sondern ich will das in meinem Leben erleben. Gott, warum schenkst du mir das nicht? Das ist Ausstrecken danach. Also da können wir uns gern gemeinsam ausstrecken an der Stelle, können da gerne auf uns zukommen. Aber selbst wenn diese zwei Sprachen da sind, werden wir ermuntert, eine dritte Sprache zu lernen. Die Sprache der Liebe. Jetzt ist es so, auch wenn in vielen romantischen Filmen oder Musik von der Sprache der Liebe geredet wird, dann ist es doch eine Sprache, die wir nicht wirklich sprechen können. Also nichts irgendwie, dass es da ein besonderes Duden für Liebessprache gibt und da müssen wir neue Wörter lernen, sondern ich glaube, die Sprache der Liebe ist eher was, wo man von Motivation sprechen kann, wo man davon reden kann, von was unser Leben erfüllt ist, von was unser Reden erfüllt ist. Ich habe so drüber nachgedacht an der Stelle, welche Liebe ist ja eigentlich gemeint? Ich meine, es fällt uns leicht, Menschen zu lieben, die meine Frau zu lieben, meine Kinder zu lieben, vielleicht dann noch irgendwie meine Familie zu lieben, dann noch ein paar Leute drumherum zu lieben, meine Freunde, meine Gemeinde zu lieben. Bei anderen Gemeinden hört es manchmal schon auf, die zu lieben. Jeder hat also seinen Kreis, den er liebt. Was ist ja gemeint, wenn ich keine Liebe habe, ist alles wie tönendes Erz und klingende Schelle. Klingt ja erstmal furchtbar. Tönendes Erz und klingende Schelle sind zwar keine Begriffe, die in unserem Alltag vorkommen. Wir leben auf dem Sauberg, also ich arbeite auf dem Sauberg, die Gemeinde kommt auch noch dorthin. Da können wir kennenlernen, wie schön das klingt, wenn Erz gebogen wird. Ihr könnt gerne mal mit uns unter Tage kommen, ist ziemlich laut. Nichts Schönes quasi, also wird nicht irgendwie toller Lobpreis beschrieben, wie wir eine Furst hatten. Welche Liebe meint Gott hier? An der Stelle ist mir eingefallen, die Stelle aus Matthäus 22, die Verse 37 bis 39. Da wird Jesus gefragt, was denn die wichtigsten Gebote sind, die wir halten müssen. Und da spricht er über Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe oder Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Was bedeutet das also zu lieben, wenn ich mit meinen Mitmenschen rede, wenn ich mit meinen Arbeitskollegen, meiner Familie, meinen Freunden, vielleicht auch einfach Leuten, die ich so mal treffe bei irgendwelchen Veranstaltungen, die mir auf der Straße begegnen, wie soll ich dann predigen, wie soll ich seelsorgen, wie soll ich agieren? Ich soll eigentlich so agieren, dass ich Menschen mit Gottes Augen sehe, dass ich mich verändern lasse in meinem Blick. Ich soll so agieren, dass ich die Liebe Gottes habe und die Liebe Gottes weitergeben kann. Irgendwie ist das nämlich so ein Stufensystem mit diesen zwei Versen. Ich beginne zuerst Gott zu lieben und diese Liebe transportiere ich weiter in meine Nächsten, in die, die mir begegnen in meinem Leben. Mein Nächster ist ja nicht mein bester Kumpel, sondern mein Nächster ist ja auch der, der nichts Gutes von mir möchte. Vielleicht sollten wir uns eher den vorstellen, als den, wo es uns leicht fällt. Aber ich denke, dass wir extreme Schwierigkeiten haben, unsere Nächsten zu lieben, weil wir ein ganz großes Problem haben mit diesem ersten Teil des Verses. Gott wirklich zu lieben. Was kann uns davon abhalten, Gott zu lieben? Im ersten Moment liegt es vielleicht so, dass es irgendwie so eine Entscheidung ist, jetzt liebe ich Gott und dann mache ich das halt. Ich glaube, dass es damit zu tun hat, und da haben wir heute ganz viel drüber gesungen, das ist irgendwie cool, dass Gott es so vorbereitet hat, dass ich ihm nicht vertraue, dass ich nicht glaube, dass er mich liebt. Dass ich nicht glaube, dass es, wenn es Lebensprozesse gibt, wenn es Ängste gibt, wenn es Scheitern in deinem Leben gibt, dass da dieser Gott da ist. Es fällt uns, glaube ich, leicht in so einer fantastischen Lobpreiszeit, wenn du einen fantastischen Tag hattest, irgendwie zu sagen, Gott, jawohl, ich folge dir, du bist groß, ich liebe dich. Aber wie sieht es in unserem Leben aus, wenn wir mit Verlusten zu kämpfen haben, wenn wir mit Dingen zu kämpfen haben, wo wir Gott nicht verstehen, wo wir das Leben nicht verstehen? Wir waren diesen Dienstag auf der Beerdigung von Caleb und das stand über dieser ganzen Beerdigung. Die Liebe Gottes. Das konnte der Teufel nicht rauben an diesem Tag. Und auch nicht an dem Tag, wo der Caleb in das Wasser gefallen ist. Ben und Katrin standen, auch wenn sie völlig kraftlos waren, traurig waren und ein Stück weit auch vom Glück verlassen quasi, hat man gemerkt, dass dort niemals die Liebe Gottes gewichen ist. Das ist eine Herausforderung an uns. Wir werden aber auf diesem Weg, unseren Nächsten zu lieben, scheitern, wenn wir nicht beginnen an der Stelle, dass wir uns von Gott lieben lassen. Und wenn wir Gott vertrauen. Dann ist es nämlich sonst so, dass unsere Motivation und unser Umgang mit anderen Menschen davon geprägt ist, was meine eigenen Verletzungen sind und was meine eigenen Bilder sind, die ich über mich selber habe. Vielleicht merkt ihr das manchmal, dass ihr an den Punkten am meisten zu kämpfen habt mit anderen, wenn sie in ihrem Leben Erfolge haben quasi und du in Punkten keinen Erfolg hast oder du in Punkten kein Vertrauen hast. Gott kann und will uns aber verändern. Gott will uns einen neuen Blick schenken. Gott hat dich nicht vergessen, hat irgendwas bei deiner Schöpfung falsch gemacht, hat irgendwie nicht richtig hingeschaut, hat es irgendwie nur den Engel dritte Reihe machen lassen und hat selber nicht mit Hand angelegt. Sondern Gott hat sich die gleiche Mühe gegeben und hat sich zu etwas absolut Besonderem gemacht, zu etwas Einzigartigem. Wisst ihr, wie viele Menschen unterwegs sind in ihrem Leben und eine Kopie eines Menschen werden wollen? Die nicht sich selbst sein wollen, die nicht irgendwie der geschaffene Mensch Gottes, das geliebte Kind Gottes sein wollen, sondern der Bruder sein möchte. Der vielleicht in anderen Punkten anders gesegnet ist, der in anderen Punkten anders von Gott gemacht worden ist Und wo wir denken, das ist irgendwie das Bild, was richtig ist. Wir können dann ein Leben lang damit verbringen, Menschen nachzurennen und quasi Kopien der Kopie zu werden. Aber das haben wir nicht nötig. Gott fordert uns immer wieder auf, unser Leben auf ihn zu werfen. Das ist so ein schönes Bild, wo wir dieses Jahr Weihnachten gefeiert haben, hat der Achim einen Weihnachtsmann gemacht. Und wie das bei Kindern so ist, die reagieren ja unterschiedlich. Es gibt die einen Kinder, die wissen schon, es gibt Geschenke, da ist so eine gewisse Vorfreude da. Für die Leni war das eher so, was will der Mann jetzt von mir? Hat ihren Opa auch nicht erkannt. Und da war irgendwie der Weihnachtsmann zwischen mir und ihr. Und sie wusste nicht, was sie jetzt machen sollte. Und ist dann irgendwann an ihm vorbeigerannt und hat sich auf mich geworfen und war quasi sicher. Und ich glaube, dass Gott uns dazu manchmal so auffordert, dass wir uns in seinen Schoß werfen. Auch wenn da erstmal nichts ist. Außer Geborgenheit und Schutz und was Bekanntes. Wir werden in der nächsten Woche unsere neue Predigtreihe beginnen, die heißt Changed. Verändern. Veränderung oder verändert werden, je nachdem, ob man das Thema spricht, mitnimmt oder nicht mitnimmt, sich von Gott verändern zu lassen. Ich denke, dass das eine Grundlage unseres Lebens ist, sich von Gott verändern zu lassen. Das stammt alles daraus, Adam und Eva, ihr kennt vielleicht die Geschichte, wenn ihr die Bibel mal am Anfang aufgeschlagen habt, die waren im Garten Eden, es war alles perfekt, die sind nackt durch die Gegend gesprungen, es war kein Problem, kein Scham, nichts. Täglich quasi tolle Begegnungen mit Gott, alles war fantastisch, sie konnten alles machen, was sie wollten, sie waren gesegnet, es war immer was zum Machen da, es war immer was zum Essen da, es war keine Sorge vorhanden. Und dann kommt dieser Sündenfall, dann kommt dieses eine Ding und ab diesem Zeitpunkt sind wir Menschen, die sich von Gott verändern lassen müssen, nämlich wieder hin zu diesem unbekömmlichen Leben, zu diesem Leben vor Gottes Füßen, vor seinem Thron. Das heißt, es gibt auch nicht irgendwie den schlechten Menschen, der Veränderung braucht und den guten Menschen, der keine Veränderung braucht, sondern wir sind alle auf diesem gleichen Weg. Vielleicht stehen wir in unserem Leben an verschiedenen Situationen, aber einer, der sagt, ich muss nicht mehr verändert werden, tut mir leid, der lügt. Es ist ein Prozess der Veränderung ein Leben lang und erst wenn wir bei Gott sein werden, dann wird alles wieder perfekt sein. Was also, wenn wir lernen, menschlich lernen, die Sprache der Menschen zu sprechen. Ich glaube, dass es möglich ist, dass wir bessere Redner werden können. Wenn ihr meine Predigten von vor 10 Jahren oder 15 Jahren hört, dann werdet ihr vielleicht unterschreiben, dass es besser geworden ist in dem Sprechen. Nicht mehr ganz so viel stottern, weniger Aussprachefehler, flüssiger, vielleicht irgendwie anders. Und ihr könnt es genauso lernen, ihr könnt besser werden, die Sprache der Menschen zu sprechen. Ihr könnt euch schulen lassen, quasi, wie Menschen Dinge verstehen. Ihr könnt wirklich investieren, um rauszufinden, wie wirklich auf Menschen, wie muss ich Dinge sagen, dass es auch richtig ankommt. Ihr könnt, wie ich vorhin gesagt habe, die Sprache der Engel euch schenken lassen von Gott, indem ihr ihn bekniet, indem ihr sagt, Gott, beschenke mich, ich strecke mich danach aus. Ihr könnt anfangen zu weissagen, ihr könnt anfangen, Berge zu versetzen mit euren Gebeten, Stürme zu stillen. Aber wenn ihr nicht die Sprache der Liebe lernt, dann werden wir, wie es in unserem Text steht, eigentlich in der Sinnlosigkeit verworren. Erster Korinther 13, die Verse 4 bis 7. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, keine Eifersucht. Sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung. Sie wird nicht bitter, sie trägt keinen etwas nach, sie schmiedet keine Rachepläne. Sie freut sich nicht, wenn Unrechts geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Wenn ich ehrlich bin, scheinbar unerreichbar. Das ist eine tolle, ja, ein toller Vers für die Liebe irgendwie. Ich glaube, die fühlt sich geehrt, wenn sie das liest. Aber ist es schaffbar? Ist es wirklich möglich, diese Liebe zu empfinden in allen Situationen unseres Lebens? Nicht nur mit unseren Bestanvertrautensten, mit unserem Ehepartner, da fällt es uns, glaube ich, schon schwer. Und Gott stellt genau diese Liebe über alle Dinge, die wir manchmal so gerne als Christen erleben möchten. Viele von euch strecken sich aus nach Geistesgaben und nach Erlebnissen mit Gott, nach Gebeten, die erhört werden. Und Gott stellt diese Liebe oben drüber. Ohne diese Liebe wäre alles nutzlos, weil Menschen nicht zurückfinden in den Schoß Gottes. Hin zum hundertprozentigen Vertrauen. Ihr könnt, glaube ich, durch die Welt laufen und könnt Menschen gesund machen. Ihr könnt den Menschen fantastische Worte machen. Aber wenn ihr nicht Liebe vorlebt und wenn ihr Menschen nicht mit Liebe begegnet, dann werden Menschen nicht in den Schoß Gottes zurückfinden. Und es fängt in kleinen Entscheidungen unseres Lebens an. Ich weiß, dass Gedanken Dinge sind, die wir nicht beherrschen können. Gedanken kommen. Du siehst jemanden, du hast einen Gedanken. Aber wir können aufstehen dagegen. Wir können uns verändern. Wir können Gott uns in seinen Schoß werfen. Genau mit diesem Scheitern. Es ist nichts. Und das ist das Coole, wenn der Vers ist wirklich so weit oben, dass man sagt, selbst wenn ich mich anstrengen würde, ich würde es nicht schaffen. Ich glaube, dass es gut so ist, dass Gott diese Messlatte unerreichbar hochgehängt hat, weil wir dann abhängig sind von genau diesem Heiligen Geist. Von dieser Veränderung, die Gott in uns bewirkt. Ein Ausstrecken nach ihm, auf in seinen Schoß werfen, ist das die Grundlage von dieser Liebe. Nichts lernen, nichts selber investieren. Das Einzige, was du tun kannst, ist, dich an Gott zu hängen und zu verstehen, wer du bist in Gott. Zu verstehen, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Dann wird schon eine Vielzahl an Missverständnissen, Anklagen, Scheitern in deinem Leben wird verschwinden, weil der Teufel seine Macht verliert. Wie gesagt, die Predigtreihe Changed beginnt nächste Woche. Ich will jetzt nicht irgendwie mit drei Sätzen die ganze Predigtreihe umfassen, weil das sollte, glaube ich, am Ende der Predigtreihe passieren. Aber ich möchte euch trotzdem heute noch mitgeben, weil ich ja nicht weiß, ob ihr wiederkommt, wie das funktionieren kann, dass wir mehr Gott in unser Leben lassen, dass mehr von diesem Heiligen Geist in unser Leben kommt. Und da gibt es eigentlich einen relativ einfach formulierten, aber extrem schwierigen Weg. Das ist, indem du Gott, indem du dem Heiligen Geist deine dunklen Ecken deines Lebens zur Verfügung stellst. Wir können ein Leben führen, wo wir die Sünden unseres Lebens, die uns bewusst sind, die dunklen Seiten von uns, unsere schlechten Gedanken, unser Neid, unsere Missgunst, immer schön versteckt halten. Und in Gemeinde quasi der absolut tolle Mensch sind. Aber dann wird uns der Heilige Geist nicht verändern können. Weil der Heilige Geist wartet an diesen Stellen deines Lebens, dass du sagst, komm rein und veränder's. Hau die Lüge aus meinem Leben raus und komm mit Wahrheit an diesen Punkt. In dem Moment, wo du es vor Menschen versteckst und vor ihm versteckst, wird in diesem Punkt nichts passieren. Und du wirst immer so eine Tür haben, wo du Menschen danach beurteilst, wo du Menschen negativ begegnest, wo der Teufel die Chance hat, Beziehungen kaputt zu machen, wo er die Chance hat, Dinge einfach kaputt zu machen. Ich weiß, dass das eklig ist, so Gott alles hinzulegen, dass das manchmal vielleicht auch peinlich ist, Gott alles hinzulegen. Da geht's vielleicht in Themen wie Sexualität, da geht's in Themen von, ich muss mich vielleicht mal zu einem Menschen hingehen und muss sagen, Mensch, ich habe eigentlich ein Leben lang mit meinem Reden das Schlechte über dich ausgesprochen. Vielleicht muss ich mich wirklich vor Menschen auch mal erniedrigen, um Freiheit von diesem Punkt zu erlangen. Und das ist der Weg, der ein Leben lang, glaube ich, mit uns geht. Das ist der Punkt, wo wir ein Leben lang immer wieder Dreck rausspülen müssen. Und dürfen. Dürfen deswegen, weil ich euch verspreche, dass es eigentlich gut tut, wenn wir uns reinigen lassen von Gott, wenn wir Punkte säubern lassen und wenn wir so werden, wie Gott sich's gedacht hat, wenn wir nicht mehr angegriffen werden und wenn wir nicht ständig Streitigkeit mit Menschen haben und nicht vorbelastet in solche Dinge hineingehen. Ich lade euch ein, die nächsten Wochen bei uns zu sein. Es, glaube ich, sind 4 oder 5 Predigten über Veränderung und wo vielleicht Veränderung schon stattgefunden hat. Und uns war das wichtig, wo wir uns als Prediger getroffen haben, genau diesen Punkt am Anfang des Jahres zu setzen, wieder Veränderungen zu predigen, Veränderungen zuzulassen. Vielleicht nervt es den einen oder anderen, dass er sich ständig verändern muss. Tut mir leid, aber das ist halt einfach die Wahrheit. Im Sessel sitzend wird Gott nicht zur hundertprozentigen Fülle in deinem Leben kommen. Und Wir wollen nicht irgendwie die Besten werden, irgendwie so quasi die, die dann von außen betrachtet werden und gesagt haben, Mensch, das ist aber ein wahnsinnig toller Mensch, sondern wir wollen ein Leben führen, wo Gott eins zu eins neben uns ist, wo wir Gott jederzeit in unser Leben hineinholen können, wo wir jederzeit in Nöten Gott begegnen können, wo wir vor allem Liebe hinaus predigen können und durch unser Leben predigen können. Wo Menschen merken, Mensch, da ist was Tolles in dieser Person, deswegen möchte ich einfach kennenlernen, an was sie glaubt. Weil wir brauchen uns nämlich nicht für unseren Glauben schämen, sondern wir dürfen stolz darauf sein, dass wir mit Gott unterwegs sind. Und das werden Menschen sehen, wenn wir uns nicht mehr nur bemühen, sondern wenn wir uns verändern lassen. Ich möchte zum Abschluss beten und ich mache euch das Angebot, vielleicht sollten wir das viel öfters machen, dass ihr jederzeit zu uns kommen könnt. Zu uns heißt beispielsweise zu mir, zur Simone, zum Ant, zu einem Christen, den ihr vertraut und sagen könnt, ich möchte Dinge bereinigen. Da gibt es zwar noch genug Dreck, der in deinem Leben ist, aber ein Ding ist weniger geworden. Ein Anklagepunkt ist weniger geworden. Oder wir strecken uns heute gemeinsam nach der Sprache der Engel aus. Kein Problem. Es ist nichts, was ich irgendwie in der Hosentasche habe, was ich euch geben könnte, sondern wir wollen gemeinsam vor Gott kommen und wollen es erbitten. Wir brauchen deswegen auch keine Angst haben. Der Einzige, der Zugzwang hat, ist Gott selbst. Ich möchte gerne noch zum Abschluss beten und ja, ich wünsche uns dann echt noch so eine, auch wenn es vielleicht nur zwei Lieder sind, aber eine Lobpreiszeit, wo Gott Dinge in unserem Herzen berührt und Dinge wichtig macht, die wir heute noch klar machen müssen mit ihm. Gott, ich danke dir von Herzen für deine Nähe, für deine Liebe für uns. Gott, ich danke dir, dass wir nichts sind ohne deine Liebe. Gott, ich danke dir, dass wir auch Liebe nicht lernen können, Herr. Dass wir auf dem falschen Weg unterwegs sind, wenn wir irgendwie Liebe erzwingen wollen und Liebe irgendwie auswendig lernen wollen, sondern dass wir verstehen müssen, Herr, wie du über uns denkst. Und ich danke dir, Gott, von Herzen, dass du über jeden in diesem Raum denkst, dass er fantastisch ist, Herr. Dass es niemanden gibt, wo du wegschaust, wo du am liebsten eine Wolke davor schiebst, dass du ihn nicht sehen musst, sondern dass du deine Kinder über alles liebst, Gott. Das ist für uns nicht vorstellbar, weil es gibt so viele Menschen und in unseren Köpfen vielleicht auch manchmal blöde Menschen, die uns verletzt haben, die uns komisch begegnet sind. Und Gott, wir dürfen über sie aussprechen, dass du sie liebst, Herr. Und Herr, ich bitte dich um Veränderung. Ich bitte dich, dass Change in unserer Gemeinde Veränderung wirklich in den nächsten Wochen ja, Einzug hält. Dass wir nicht nur drüber reden, sondern dass wir es tun, Herr. Ich bitte dich um Veränderung, Herr. Ich bitte dich, dass du uns strahlender machst als Gemeinde, Herr, weil wir deine Liebe in uns aufnehmen und deine Liebe wieder ausgeben können. Dass der Umzug irgendwie auf diesen Berg, auf diesen Sauberg nicht nur irgendwie eine räumliche Verbesserung mit sich bringt, sondern dass es unsere Strahlkraft erhöht, Herr. Gott, wir wollen Menschen mit Liebe begegnen und ich bitte dich jetzt, dass du jetzt anfängst, den Menschen zu begegnen in diesem Raum, Herr, und dass du so brennende Punkte in unserem Herzen machst, Herr, wo wir sagen, das muss heute noch weg. Heiliger Geist, ich lade dich ein, in uns zu wirken. Ich lade dich ein, uns zu verändern. Amen.